Menschen stärken, Klima schaffen. Da mache ich ein bisschen eine Gumpe, oder? Ich spreche sowohl quasi Klima in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber ich meine natürlich Klima schaffen in deinem Betrieb, in deiner Organisation. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du das Unternehmen nachhaltig entwickeln im Sinne von langfristigem Erfolg.
Create Impact, der Podcast für Nachhaltigkeit und unternehmerischen Erfolg. Wir sind Daniela Spahr und Anna-Kathi Leuenberger. Und wir reden darüber, wie nachhaltiges Wirtschaften zur Chance wird. Für zukunftsorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die Inspiration suchen und besser verstehen wollen, wie man mit Nachhaltigkeit weiterkommt.
Willkommen zu unserer nächsten Folge «Create Impact». Heute haben wir das Thema Nachhaltigkeit mal aus einer ganz anderen Optik anschauen. Aus einer, die nämlich für mich ganz am Anfang gar nicht so offensichtlich war, als ich mich auf den Nachhaltigkeitsweg mit dir gemacht habe. Und zwar war es so, ich habe ja gelernt, ganz am Anfang irgendwann mal ESG, wichtig, oder? Gehört total in das Slang rein und das S steht für Social. Und ich habe sehr schnell verstanden, beim Social geht es nicht um irgendwelche CO2-Ausstöße und es geht auch nicht um ökologische andere Themen, sondern es geht um einen Mensch.
Ja, genau, das ist es richtig. Es ist ja auch fast typisch, würde ich sagen, dass das S im ESG oder beziehungsweise die soziale, gesellschaftliche Dimension in Nachhaltigkeit manchmal ein bisschen im Hintergrund steht, aktuell zumindest. Es ist so, dass in Tradition der Begriff und der Aspekt natürlich schon eine Relevanz hat. Also sei es, wenn man an Lieferketten denkt, auch in, ja, sag jetzt mal, in anderen Staaten, Kinderarbeitsthemen und vor allem auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, wo immer eigentlich ein Aspekt war. Aber man muss sich das ein bisschen vorstellen, so auf einer sehr generischen Ebene, und es ist mehr darum gegangen, keinen Schaden zu hinterlassen, oder?
Ja, und ich habe dann irgendwann noch verstanden, was für einen unternehmerischen Wert eigentlich das S hat. Diese kleine Anekdote würde ich gerne erzählen. Es ist darum gegangen, dass ich mich mit einem CEO von einem grösseren Unternehmen darüber unterhalten habe, wie sehr ich EcoVadis-Zertifizierung mache. Und er hat gesagt, ja, wir als Digitalunternehmer haben ja nicht die grossen Hebel, aber wir haben interessanterweise trotzdem eine sehr gute Bewertung bekommen, weil wir auf dem Sozialen so gut sind, weil wir sehr divers sind und sehr hohe Werte haben und uns Mitarbeiter echt wichtig sind.
Ja, also dort zeigt sich ja sehr schön, einerseits kann es auf dem Papier, sage ich jetzt mal, eine Chance sein, eben gerade für auch kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die vielleicht im ökologischen Bereich weniger Einflussbereich auch haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich eine Chance, Impact zu hinterlassen, auch sehr direkt, oder, bei den eigenen Mitarbeitenden zum Teil. Und ja, das wird sicher heute immer noch recht stiefmütterlich behandelt.
Ja, und darum freuen wir uns sehr, haben wir heute Sarah Meyer-Bieri bei uns zu Gast. Sie ist fast 15 Jahre jetzt selbstständig an der Schnittstelle von HR, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Sie war Verwaltungsrätin, sie war für Corporate Communications von einem grossen Elektrounternehmen tätig, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Und sie hat sich an der sozialen Dimension von der Nachhaltigkeit verschrieben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Sarah.
Ja, herzlich willkommen, Sarah. Schön, bist du da.
Danke vielmals. Merci, dass ihr mich eingeladen habt, Anna-Kathi und Daniela.
Sarah, wir haben uns vor ein paar Monaten auch mal schon austauscht und darüber geredet, dass du ja daheim bist, schwerpunktmässig im Feld von Nachhaltigkeit, wo häufig eher fast ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, auch aus einer Nachhaltigkeitssicht. Ja, wo bist du daheim im Feld von Nachhaltigkeit? Vielleicht kannst du da Zuhörer als Einstieg ein bisschen mitnehmen.
Ja, also ich bin daheim eigentlich auf der weichen Seite, wenn es um Menschen geht. Man kann dem auch soziale Dimension oder Social Sustainability sagen. Ich habe dem ein bisschen einen neuen Begriff gegeben. Ich fokussiere mich insbesondere auf die unternehmerische Social Sustainability in Bezug auf die Mitarbeitenden und habe da so einen neuen Begriff mir gegeben, der People Sustainability heisst und für mich mehr das umfasst, was ich eigentlich im Zentrum habe, nämlich den Menschen im Unternehmen.
Du hast den Begriff People Sustainability gebracht. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass viele von unseren Zuhörenden ja, vielleicht ein Bild im Kopf haben, aber uns nimmt natürlich Wunder, was verstehst du unter diesem Begriff?
Genau, also People Sustainability, das bezieht sich auf den Menschen im Unternehmen. Und der Fokus ist da im Prinzip meine Mitarbeitenden, und zwar im gesamten Lebenszyklus, wenn du so willst, vom Angestelltenverhältnis. Da kann eigentlich jedes Unternehmen selber seinen Employment Life Cycle mal aufzeichnen. Wenn ein Personalverantwortlicher im Unternehmen ist, kann der das dir machen. Wenn du das nicht hast, kannst du das auch selber aufzeichnen. Es fängt an mit der Rekrutierung von Mitarbeitenden, mit der Anstellung, mit dem Onboarding. Also wie führst du ihn ein, wie behaltest du ihn nachher an Bord, wie entwickelt er sich oder was für Entwicklungsmöglichkeiten bietest du. Allenfalls auch Auffanggefäss, wenn mal etwas schief läuft. Bis zum im besten Fall nachher Pensionierung. Und sonst halt auch vorzeitiger Austritt. Wie machst du die Verabschiedung? Wie entlässt du Mitarbeitenden aus dem Unternehmen? Der Prozess vom Angestelltenverhältnis und wieder entlassen aus dem Angestelltenverhältnis, den kann jeder für sich mal aufzeichnen. Und der wird schon mal klar, in diesem Prozess gibt es ganz viele Themenfelder. Nur schon, wenn du dir diesen Prozess aufzeichnest. Und aussendurch, in meinem Konzept, ich tue gerne scribblen und quasi mit Konzeptzeichnungen darstellen. Aussendurch hast du wie einen zweiten Kreislauf mit den sogenannten ESG-Themen oder mit der sozialen Dimension aus der Nachhaltigkeit, wo so in etwa 5 Themenkreise umfasst, wo dann der Kreis aussendurch umfasst. Das sind, wenn du so willst, exogene Themen, die einfach da sind, wenn du in Bezug auf Nachhaltigkeit dann möchtest Brücke schlagen in der People Sustainability. Und dort sind die 5 Themenkreise Mitarbeiter Gesundheit und Wohlbefinden, Chancengleichheit, Vereinbarkeit, Inklusion. Und ich sage es extra am Schluss Diversity, weil wir es alle nicht mehr hören können, dass das Mediale so prominent ausgeschlachtet wird. Und ich empfinde es auch ein bisschen als eine zu einseitige Diversity-Definition, die wir in den Medien immer lesen. Diversity umfasst durchaus auch beispielsweise Generationen-Diversity. Dann haben wir auch das Thema Mitarbeiterbeteiligung und Mitarbeiterengagement. Also wie stark kommen die Mitarbeitenden im ganzen unternehmerischen Prozess auch zu Wort und wie stark sind sie beteiligt im Unternehmen. Und wir haben die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitenden in dem ganzen Anstellungsrahmen. Und so mit diesen Themenfeldern zusammen mit deinem individuellen Employment Lifecycle, den du je nach Unternehmen oder Organisation natürlich anders hast, kommst du dann nachher auf dein Konzept oder auf dein Konstrukt, wo du kannst für dich selber Fokusthemen anfangen identifizieren und ich kann sagen, hey, ich probiere einfach mal aus, ich starte mal in diesem Themenfeld, weil meine Intuition sagt, das ist, glaube ich, bei uns im Betrieb ein Thema. Wir finden mal an. Das 5. Themenfeld wäre die faire und gute Anstellungsbedingungen, die wir ja in der Schweiz durch die gesetzlichen Grundlagen per se schon wirklich gut, in der Regel gut bedient sind. Ja.
Und wie muss ich mir jetzt das ganz konkret vorstellen, wenn ich jetzt Unternehmerin bin von einem mittelgrossen KMU in der Schweiz und ich mache genau die Aufzeichnung, so wie du es jetzt geschildert hast. Wie kann ich dann konkret davon profitieren oder was müsste dann im Idealfall dabei rauskommen?
Genau, wenn du das jetzt aufgezeichnet hast für dich, also deinen Employment Lifecycle und du hast die Themenfelder von der People Sustainability als äußeren Kreis, wo exogen dein Feld logischerweise auch ein bisschen mitbearbeitet oder mitbeeinflusst aufzeichnest, bin ich ziemlich sicher, Daniela, dir springen 1 bis 2 Themenfelder ins Auge, wo du wie merkst, aha, okay, das könnte jetzt beispielsweise könnte mir ein gutes Momentum auftun, um anfangen zu wirken. Ich mache ein Beispiel. Vielleicht hast du sehr viele Teilzeit-Mitarbeiterinnen bei dir im Betrieb. Die haben alle kleine Kinder bei dir zu Hause. Die strugglen alle am gleichen, nämlich bei der Vereinbarkeit. Das könnte zum Beispiel jetzt vielleicht ein Thema sein in deinem KMU. Und dann fährst du dir an zu überlegen, okay, ich bin relativ klein, ich habe relativ verhältnismäßig wenig Ressourcen, aber was für einen Beitrag könnte ich jetzt leisten? damit der Punkt, wo meine Mitarbeiterinnen so drückt, oder vielleicht auch Mitarbeiter, die Care-Arbeit übernehmen, die so drückt, dass denen ein bisschen Erleichterung kannst verschaffen in dem Punkt von der Vereinbarkeit. Möglicherweise kommst du aufs Thema, aha, ich könnte ja ausprobieren, 4,5 Tage Woche einführen, dann haben sie ab dem Freitagnachmittag frei. Du könntest dir überlegen, bei mir ist es möglich, 80% in 5 Tagen zu arbeiten, dann sind die Kita-Stunden besser zu managen, was auch immer. Also da bist du mit relativ wenig einfachen Massnahmen schon plötzlich mittendrin im Thema.
Und jetzt hast du super gute Beispiele gebracht, weil ich kann mich an die Unternehmerinnen erinnern, die mir gesagt haben, warum muss ich Nachhaltigkeitsthemen angehen, wenn die mir nur kosten. Aber das wären ja die Massnahmen, die mir nicht primär etwas kosten, aber mir am Schluss als Arbeitgeber motiviertere und damit vielleicht auch leistungsfähigere Mitarbeiter erbringen am Schluss, oder?
Also das Thema Kosten finde ich spannend, dass du das bringst, und das spielt mir volle Karten. Ich bin eine, die sehr gerne mit wenig, respektive einfach mit dem, was da ist, wirken. Ich bin überzeugt davon, dass jedes Unternehmen wirklich mit wenig Ressourceneinsatz, sei das jetzt Kapazitäten von Mitarbeitenden oder mit finanziellem Einsatz, wirklich mit wenig Veränderung eine echte Wirkung kann erzielen. Da braucht es nicht immer hunderte Millionen von Franken. Also da kannst du mit eben relativ kleinen Veränderungen schon recht eine grosse Wirkung erzielen, je nachdem natürlich, was dein Fokusthema ist, das du identifizierst. Ich würde dir noch empfehlen, dass du dir gleich konzeptionell Gedanken dann schon schnell mal anfängst machen, nachdem du den ersten Schritt gegangen bist, und anfängst, eine Systematik da drin hineinbringen, damit du nachher nämlich hinten raus auch kannst davon profitieren als Unternehmerin und kannst sagen, ich habe nämlich 2025 schon angefangen mit dieser besseren Vereinbarkeit. Ich habe diese Massnahme gestartet, nachher habe ich es wieder gemessen, wie ist die Entwicklung und so weiter und so fort, dass du wie in einem iterativen Prozess nachher auch deine Erfolge kannst sichtbar machen und kannst in einen Wirkungsbericht oder Nachhaltigkeitsbericht, wie auch immer du dem dann sagst, kannst sichtbar machen, was deine Bemühungen gewesen sind, wie du das gemessen hast und was die Entwicklung war. Das würde ich jedem von Anfang an empfehlen. Sei das einfach, beispielsweise, wenn du Mitarbeiterschulungen anfängst, lancieren, dass du zumindest das irgendwie fotografisch festhältst, dass du einfach irgend am Schluss etwas hast, wo du wie kannst eine Entwicklung auch zeigen und das kannst sichtbar machen.
Also schnell auch in eine Umsetzung kommen mit einer gewissen Systematik, aber auch iterativ halt Anpassungen können machen, oder? Also das, ich glaube, das ist sehr wichtig, haben wir auch schon das öfter gehört, gerade eben, wenn man auch vielleicht noch neu mit einem Thema unterwegs ist, ist das, glaube ich, definitiv der Weg zum Gehen. Uns würde auch noch interessieren, eben jetzt aus deiner Beratung, aus deinen Erfahrungen, auch in der KMU-Welt, hast du auch ein konkretes oder besonders inspirierendes Beispiel vielleicht mitgebracht, wo du den Aspekt eben von People Sustainability hast können reinbringen oder wie du so eine Wirkung vielleicht können entfachen?
Da sind wir gestartet, oder ja, ich sage schon mir, ich bin nach 10 Jahren bin ich dort schon so fest drin. Vor 10 Jahren etwa gestartet mit einem ganz, ganz, ganz niederschwelligen Beratungsangebot für die Mitarbeitenden von dieser Firma, wo kostenlos und anonym können in die Beratung kommen, dreht von der Firma. Und damals, das kann ich euch sagen, also ich bin dort auch eingeladen auf einer Bühne und um das Konzept zu erzählen und so, das hat mich kein Mensch verstanden. Ich bin mir vorgekommen wie ein Flamingo unter Seemöwen. Keine Chance, oder verlierst fast deine rosa-roten Federn. Und wir sind aber, ich hatte dort ein Mindset in der obersten Führungsebene, wo das verfochten hat, wo da Supporter war. Und so hat das seinen Lauf genommen. Und über all die Jahre ist das grösser und grösser geworden und hat sich nachher als Grundpfeiler herausgestellt in der Berichterstattung von diesem Unternehmen, das mittlerweile auch recht gross gewachsen ist. Wir haben dann irgendwann das auch konzeptionell anfangen bearbeiten, haben dann realisiert, Stressmanagement und Resilienz ist ein riesiges Thema in dieser Firma. Das haben wir evaluiert durch Umfragen und auch dann fundiert noch mit qualitativen Interviews. Und daraus hat sich das Fokusthema nachher ergeben. Und heute oder 10 Jahre später, also sind wir an einem ganz anderen Punkt mit Massnahmen, die ineinander übergreifen, die aber ganz unterschiedlicher Natur sind. Also das niederschwellige Beratungsangebot war mittlerweile schweizweit Rollout gewesen, gilt für sämtliche Mitarbeitenden. Da sind auch Meldestellen, die ineinander hineingreifen, wo man sich anonym hinwenden kann. Das geht unter den Aspekt der Good Governance. Dann sind das lang im Voraus geplante jährlich stattfindende Seminare für die Mitarbeitenden zu diesen Themen Stress und Resilienz, also wo schon so über Jahre hinweg das Thema auch in Schulungen bearbeitet wird. Es gibt ein Ausbildungsangebot für junge Nachwuchskräfte, die gerade in dem weichen Faktor von der Leadership quasi wie von Anfang an abgeholt werden und trainiert darauf werden. Was heisst Self-Leadership, oder? In Bezug auf meine Eigenführung, quasi zum Prävention haben fürs Ausbrennen, oder? Und das alles nachher umrahmt von einer jährlichen Umfrage, wo man immer wieder Stichprobeerhebungen macht. Wie steht es jetzt um ein Stresslevel? Wo sind wir da? Wo ist die Entwicklung? Und das ergibt natürlich dann auch immer jährlich wieder eine Evaluation und wieder ein Justieren von dieser People Sustainability Strategie und wieder ein Lancieren von möglicherweise anderen Massnahmen oder ein bisschen ein Anpassen von den Massnahmen und hinten raus natürlich dann auch ein Zeigen von der Entwicklung im Report, also in der nicht finanziellen Berichterstattung. Wenn du so willst, ist das ein rein iterativer Prozess, den man auch aus ganz anderen Fachgebieten kennt. Also das ist nichts Neues. Einfach das Thema oder das konzeptionelle Bearbeiten von dem weichen Thema vom Mitarbeitenden im Unternehmen. So der Ansatz ist vielleicht noch ungewohnt, genau.
Was braucht es denn aus deiner Sicht auch konkret dort? Eben, du hast es vorhin ein bisschen angetönt, in der Schweiz haben wir eigentlich sehr gute so grobe Rahmenbedingungen oder übergeordnete Rahmenbedingungen, auch gesetzlicher Natur. Aber was konkret braucht es von den Unternehmen oder auch von den Führungspersonen in den Unternehmen, um dort eben einen Schritt vorwärts zu können zu machen?
Ich kann es vielleicht in unterschiedlichen Layers beantworten. Die eine Motivation könnte sein, dass du sagst, ich bin in einer Branche unterwegs, es tut mir leid, ich habe nicht viel Impact für den Planeten, weil ich es mit einer Branche oder mit einem Produkt zu tun, wo jetzt nun mal halt leider Plastik verarbeitet oder was auch immer. Oder wie sagst du, ich kann probieren, damit Emissionen zurückzufahren, ich kann probieren, weniger Energie zu verbrauchen, was auch immer. Aber ich bringe jetzt nicht den Effekt her, wie irgendeine vegane Bäckerei, die per se einfach sagen kann, ich bin super, CO2 sparen, keine tierischen Produkte verarbeiten und so weiter. Wenn du diese Voraussetzung hast, dass du auf ökologische Komponenten nicht unbedingt so eine grosse Wirkung kannst erzielen, dann hast du mit Sicherheit super Chancen in der sozialen Dimension, in deiner People Sustainability bezogen auf deinen eigenen Kreislauf, wirklich gute Sachen zu bewirken mit relativ kleinen Schritten. Das ist mal die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, wenn es dir gelingt, einen Mindset-Shift zu machen im wirklich obersten Top-Management, vielleicht sogar im Verwaltungsrat drin. Wir haben jetzt schon gerade in den Medien den neuen Gesamtarbeitsvertrag von der Baubranche. Das war gross in den Medien, weil sie haben mit Streik gedroht und so weiter. Das wird zusammen mit den Gewerkschaften verhandelt und Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen und so weiter. Nehmen wir gerade das Beispiel von dieser Branche. Wenn es dir gelingt, als Top-Management oder vielleicht wirklich auch Verwaltungsrat, dir mal zu überlegen, okay, was heisst jetzt der Mindestlohn genau bei mir in meiner Region? Wir sind hier in der Stadt Bern jetzt an dieser Aufnahme, da kann ich die Lage nicht so beurteilen. Aber ich kann von meiner Heimat reden, Zuggerland. Hast du mit diesen Löhnen in dieser Branche keine Chance, eine Familie mit, sagen wir, nur einem Kind durchzubringen und auch noch Wohnraum zu finden, wo du kannst wohnen kannst? Das heisst, mit so einem Mindestlohn, wenn ich jetzt der Unternehmer wäre in dieser Branche, müsste ich feststellen, mit dem Mindestlohn können meine Leute gar nicht hier bei mir in der Region leben. Das heisst, ich importiere die quasi, wenn du so willst, aus angrenzenden Kantonen. Also die müssen irgendwo mit einer Anreise von 40 bis 50 Minuten unter Umständen schon rechnen. Und auch dann kommen sie sehr knapp durch mit dem Lohn. Also diese Perspektive musst du schaffen, wenn es um People Sustainability geht, dass du verstehst, okay, wo drückt wirklich der Schuh bei meinem Mitarbeitenden, respektive bei meinem Pauschal, bei dieser Menge von Mitarbeitenden, die ich beschäftige. Und dann können eben auch so Themen, die wir als Schweizer das Gefühl haben, sind bei uns keine Themen, eben regional plötzlich zum Thema werden, weil du wie merkst, hey, sagen wir jetzt die 5'000 Franken Lohn brutto, das klingt noch viel Geld, aber du kannst mit dem nicht existieren. Und dann sind wir mittendrin im Thema. Dann kannst du dir nachher als Unternehmer überlegen, okay, was mache ich jetzt, oder? Zahle ich beispielsweise also gar nicht über den Lohn aus und zahle freiwillig mehr? Biete ich anderweitige Unterstützung meinen Mitarbeitenden? Schaffe ich möglicherweise irgendwo Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, was auch immer? Also diese Perspektive, der Mindset-Wechsel, der muss dir gelingen, dass du verstehst, in Bezug auf People Sustainability, bei meinen People, wo drückt eigentlich der Schuh?
Aber am Schluss will ich als Geschäftsführer, ja, es rennt ab aus Unternehmen. Und jetzt spiele ich hier ein bisschen bewusst, also bin ich nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber ich spiele jetzt hier natürlich ein bisschen den Spielverderber und sage, ein Manager, der Zahlen sieht, KPIs, der Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, das sind seine Faktoren. Jetzt kannst du sagen, wenn ich als Unternehmen von Anfang an in die Perspektiven hineingehe und dorthin zu schauen, wann fängt sich das konkret für mich
ich glaube immer dann, wenn du langfristig noch möchtest, erfolgreich sein. Also gerade wenn du in so einem Bereich arbeitest, wo du nicht einfach kannst sagen, ja, ich tue jetzt da irgendwie ein AI programmieren und die bauen mir dann nachher die Straße. Also das wird wahrscheinlich noch länger nicht funktionieren. Wir brauchen die Leute, oder, in gewissen Branchen. Immer dann, also zahlt sich das langfristig logischerweise aus. Also da, wenn man das anschaut, auch was in Gang ist, jetzt rein auch in Bezug auf den sogenannten Fachkräftemangel, das ist ja das Unwort des Jahres wahrscheinlich. Und das wird von ganz vielen Branchen missbraucht, damit man quasi wie nie muss vorwärts machen, oder? Ein Fachkräftemangel, also im Prinzip kannst du einfach sagen, wir haben eine sehr ungünstige demografische Entwicklung, die erst angefangen hat und die sich noch brutal wird zuspitzen in den nächsten Dekaden. Also bis wir drei da alle pensioniert sind, werden wir dann die Auswirkungen spüren, wenn es nämlich mehr Leute gibt, die pensioniert sind, als Leute gibt, die im Arbeitsprozess inne sind und die dann unsere erste und zweite Säule quasi sollten finanzieren und tragen. Also so gesehen, glaube ich, ist es nicht eine Frage von einem Mehrwert. Das ist schlicht einfach existenziell.
Ja, das ist spannend, oder? Also so das Lohnthema, ich komme in meiner Beratung auch sehr häufig gleich so auf die Dimension Mitarbeitende und das Fluktuationsthema, das du ja auch angesprochen hast, ist durchaus ein Thema, gerade bei KMUs, sei es das in der Gastro, Hotellerie, Baubranche. Dort ist das ein grosses Thema. Auf der anderen Seite sind häufig aber eben auch Themen Lohn, wo dann die Umfragen immer kommen, eben der Schuh drückt irgendwo. Auf der anderen Seite ist dort dann meistens Bereitschaft zum Handeln eben auch relativ tief aus den benannten Gründen, oder? Weil man halt häufig gleich kurzfristig denkt und dort auch wirtschaftlich unter Druck ist. Was siehst du da auch neben dem Lohn, vor allem für Themen, die angegangen werden können? Und eben, wie gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, das Thema Lohn anders anzugehen?
Also Lohn ist eigentlich gar nicht meine Kernkompetenz. Das hat eigentlich mit meiner Beratung überhaupt nichts zu tun. Da sind die HR-Leute besser drin. Ich habe das Beispiel einfach gebracht, weil ihr mich gefragt habt, ja, also mit welcher Perspektive und was ist denn der Mehrwert von mir als Unternehmer? Darum habe ich so ein plakatives Beispiel gebracht, oder? Ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Also nehmen wir, das ist ja eins aus meiner Erfahrung, nehmen wir ein Unternehmen, wo ein sehr, also kontinuierlich ein sehr guten Geschäftsgang immer gezeigt hat, immer Erfolgszahlen gehabt, wo überdurchschnittlich gezahlt hat, und zwar bewusst mehr als das der GAV vorgeschrieben hat, weil das wie eine Strategie war. Und gleichwohl haben die eine hohe Fluktuation und hohe Ausfalltage. Und jetzt? Was machst du jetzt? Das war die Ausgangslage, wo ich konfrontiert war damit. Und der sitzt eigentlich hin, mit dem Management im besten Fall und schaust die Situation an, analysierst. Und dann sind wir gestartet mit einer einfachen Mitarbeiterbefragung. Ja, haben quasi herausfinden, wo drückt eigentlich der Schuh. Und haben den Stresspegel von messen und auch die Stressindikatoren. Und die Feststellung war dann, weil das eben eine Branche ist, die in einem sehr hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, haben die verhältnismässig einen höheren Druck quasi im Arbeitsalltag, einen Zeitdruck, einen Preisdruck. Und man ist so geneigt, quasi wie an eine Auslastungsgrenze hinzugehen, im Innen auch vom Auftragsvolumen. Und das gibt dann quasi eine riesige Belastungssituation über 365 Tage bei der gesamten Belegschaft. Heisst also, der Faktor Lohn spielt bis an eine gewisse Grenze an. Kannst du wahrscheinlich sagen, ja, ich zahle einfach 10% mehr Lohn. Dann kommen die Leute zu mir. Das heisst aber nicht, dass du über die Jahre hinweg diese Leute dann kannst für 10% mehr Lohn einfach behalten. Wenn es ihnen bei dir nicht mehr gut geht, weil es einfach too much ist, hast du gleichwohl eine höhere Fluktuation. Genau. Das ist ein Beispiel so aus der Praxis und dort ist dann das Fokusthema wirklich ein anderes gewesen, also quasi nicht Sozialleistung oder Lohn, sondern wirklich, wie kannst du den Umgang mit dem Branchendruck, wie gehst du jetzt mit dem um, wie kannst du da die Leute im Unternehmen stärken und wie kannst du das Thema anfangen bearbeiten?
Das wirkt sich ja dann am Schluss auch auf die Qualität der Leistung aus, oder jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast. Und nachher schreien wir ja gleichzeitig im Unternehmen immer nach, wir müssen kundenorientiert unterwegs sein, beste Qualität liefern. Und dann ist man dann in diesem riesigen Spannungsfeld drin. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, die ist noch nicht so alt. Hat mir jemand erzählt, in der Agentur, er bearbeitet zum in diesem Moment 37 Kunden mit 37 Projekten gleichzeitig. Also chancenlos, da noch überhaupt an Qualität zu denken. Und das ist ja dann auch wieder ein Stressmerkmal, oder? Wie siehst du das? Also, wie fest kann das People Sustainability-Thema am Schluss auch die Qualität der Leistung verbessern, die Kundenzufriedenheit und dann am Ende vielleicht auch wieder auf die Wirtschaftlichkeit einzahlen?
Ja, also das ist ja eigentlich das Credo, das ich erzähle, oder? Also wenn du meine Mission Statement auf meiner Website anschaust, dann springt das eigentlich raus. Menschen stärken, Klima schaffen, da mache ich ein bisschen eine Gumpe, oder? Ich spreche sowohl quasi Klima in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber ich meine natürlich Klima schaffen in deinem Betrieb, in deiner Organisation. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du das Unternehmen nachhaltig entwickeln im Sinne von langfristigem Erfolg. Also die Frage, glaube ich, Daniela, die kannst du dir eigentlich selber anhand von dir selber beantworten. Oder? Wenn du selber in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag massiv unter Druck stehst und eben die 37 Mandate, oder was du erzählt hast, solltest mit Timelines irgendwie bearbeiten und jonglieren, wo fast Menschen unmöglich sind, trotz KI und ChatGPT und was weiß ich. Also dann leidet zwangsläufig die Leistung, dein Output unter dem. Du wirst dein Qualitätsniveau, das du für dich selber dir wünschst, nicht können halten. Und auf lange Sicht raus sagt dann vielleicht Anne-Kette, also mit dieser Daniela mache ich keine Podcast-Aufnahme mehr, weil die Qualität, die verhebt einfach nicht. Also ich glaube, das Beispiel, das du jetzt skizziert hast, das kann jeder an sich selber validieren und kommt zum Schluss, ja, definitiv hat das einen Zusammenhang. Ja.
Und was braucht es denn für eine Systematik im Unternehmen, dass das nicht passiert? Oder jetzt engagiere ich eine Sarah, weil ich genau will, dass mir das nicht mehr passiert. Und jetzt fragt aber eben der 38. Kunde an mit einem spannenden Projekt.
Also ich glaube, die zentrale Aussage von mir ist schon mal, also ich löse dir Probleme nicht, gell? Also du, sehr gerne kannst du mich engagieren, aber du musst wie wissen, People Sustainability, die löse ich dir nicht. ich stehe an deiner Seite und zusammen analysieren wir deine Ausgangslage. Und im besten Fall, wenn du und dein Management überzeugt sind, finden wir Fokusthemen und realisieren, warum müssen wir das anfangen bearbeiten, oder? Und ich glaube, nur schon um das anfangen thematisieren und probieren analysieren, wo ist eigentlich der Fokus, wo drückt der Schuh eigentlich, welches sind unsere Fokusthemen, nur schon das mit dem Thematisieren fährst du an, von enttabuisieren, oder? Und wenn es nicht mehr ein Tabu ist, dass irgendwie alle in deiner Firma unter Druck stehen und gestresst sind, ist das Thema nachher transparent auf dem Tapet und ihr fängt es eigentlich zwangsläufig an zu bearbeiten, weil ihr anfängt darüber zu reden, oder?
Ja, so mit dem Aspekt, eben bei uns kommt auch immer wieder so das einfach mal anfangen, kommt rein. Und ich sehe da in dem, was wir bis jetzt haben geredet haben, so wie drei Dimensionen. Oder? Es geht wie um eine Resilienz letztlich auch zu schaffen. Einerseits auf der Stufe Organisation, Gesamtorganisation, Unternehmen. Dass das hoffentlich auch ja, langfristig ökonomisch und eben sozial nachhaltig kann wirtschaften. Dann gibt es wie die Stufe Mitarbeitende und irgendwo gibt es die Stufe Führungskräfte und irgendwo in einem Verbund, aber auch auf der individuellen Ebene sehr stark. Und wo siehst du, wo lohnt es sich vielleicht mal eben zu anfangen in diesem Kontext? Wo kann man am einfachsten einen Zugang schaffen oder auch mal mit etwas anfangen?
Hey, also meine Erfahrungen sind, du brauchst natürlich einen Verbündeten im Management, wenigstens einen. Sonst kommst du mit dem Thema nie rein, oder? Und wenn du wenigstens einen hast im Management, dann bist du wahrscheinlich gut bedient, wenn du mit ganz kleinen Schritten quasi ganz unten einfach mit einer niederschwelligen Massnahme für die Mitarbeitenden anfängst. Im besten Fall kannst du natürlich mit einem Workshop starten und die Sicht ist schon da bei VR und Management. Hey, okay, in den ökologischen Komponenten sind wir jetzt in Bezug auf unser Nachhaltigkeitsrating so ein bisschen am Anschlag. Was können wir sonst noch machen, dass wir ein paar Punkte gewinnen können? Und dann kannst du schon höher oben starten, oder? Aber ich glaube, der einfachste Eintrittspunkt ist wirklich, tue Gutes und sprich darüber. Also deine Mitarbeitenden haben ganz bestimmt irgendwo Themen, wo du mit ganz niederschwelligen Angeboten kannst, schon eine gute Wirkung erzielen mit kleinen Schritten.
Mir würde auch noch wundern, oder? Es gibt ja in Nachhaltigkeit und Arbeiten mit den 17 SDGs, die ja sehr breit aufgestellt sind, die durchaus soziale Themen auch ihre Berechtigung haben. Parallel dazu gibt es auch die IDGs, wo man sagt, das sind eigentlich auf der persönlichen Ebene das Pendant, wo man sich darf herentwickeln, um auch im Sinn von Nachhaltigkeit zu reifen auf der persönlichen Ebene. Ich weiss nicht, schaffst du auch mit diesem Konstrukt oder irgendwie so Teile davon? Oder was haltest du von diesem Konzept?
Also von beiden meinst du jetzt?
Ja, von beiden, aber von Kombination zusammen. Genau.
Also die SDGs geben dir als Unternehmen natürlich ganz klar eine Orientierung, oder? Und also da möchte ich jetzt eine Lanze brechen für die Schweizer KMUs, die das nämlich gar noch nicht verstanden haben, was sich da für Marktchancen würden dir geben. Darum ein Aufruhr an alle, die nämlich nicht in der Berichtspflicht stehen und sich schon lange gefragt haben, was ist denn das eigentlich mit dieser Nachhaltigkeit? Gott sei Dank müssen wir das nicht machen. Riesen Administrationsdschungel und Rechtfertigungen. Ja, sind froh, müsst ihr das nicht machen. Aber geht gleich dahinter und schaut das an. Befasst euch mit den Sustainable Development Goals von der United Nations. Ein Konzept, wo ich so trivial quasi, weil es so plakativ umgesetzt ist, wie super finde. Obschon man natürlich in der Entwicklung da hinten reinhängt und 2030 die Ziele nicht umgesetzt haben, gebt ihr die Ziele eine super Orientierung, um was es eigentlich geht in der Nachhaltigkeit. Und gerade als Schweizer KMU, wenn du nicht in der Berichtspflicht bist, weil du beispielsweise nicht ins Ausland lieferst und kein Zulieferer bist an ein grosses Unternehmen, das berichtspflichtig ist, gebt ihr die 17 Ziele, gebt ihr eine gute Orientierung, wo in deinem Feld, in deinem Bereich super Marktchancen liegen könnten, weil die 17 Nachhaltigkeitsziele Oder die Problemfelder von diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, die sind ja nicht einfach weg, nur weil man das jetzt bis 2030 nicht erreicht. Die Problemfelder weltweit, die sind nach wie vor da. Jetzt, wenn du es schaffst, quasi als KMU solid in der Schweiz aufgestellt, wie zu sagen, ey, komm, ich orientiere mich jetzt mal mit der Innovationsgruppe an dem von diesen 17 SDGs, weil das könnte ein Feld sein für uns, gibt es dir eine unheimliche Marktchance und oftmals bist du mit drin in dieser Nachhaltigkeitsentwicklung, ob schon du gar nicht musst eine Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Also das finde ich sehr ein interessantes Feld und warum rede ich so für die Schweizer KMUs? Weil das ist, die stellen 2/3 von unseren Arbeitsplätzen in der ganzen Schweiz, müsste ich das mal vorstellen. Und darum finde ich, gerade die sollten eine Pionierrolle einnehmen, auch im Bereich von dem weichen Faktor von der People Sustainability. Also wenn du 66% von der Arbeitsplätze sicher ist mit kleine bis mittlere Schweizer Unternehmen in einer Volkswirtschaft, dann ist dort auch der Innovationsmotor für zum Maßstab setzen, für zum zeigen, wo das Wohlbefinden kann steigern und wie, dass man gute Arbeitsatmosphäre schafft. Und darum möchte ich eine Lanze brechen für die kleinen und mittleren Unternehmen, genau. Und dein zweiter Teil von der Frage, was die Inner Development Goals anbelangt, das ist ein Mindset-Thema, wo super zum Bearbeiten ist auf Top-Level, nämlich dort, wo man sagt ja immer so schön, der Fisch vor dem Kopf an, von stinken. Entschuldigung für die Aussage, aber wenn man natürlich Entwicklung und eine Veränderung herbeiführen, dann braucht es wirklich dort, wo die Führung anfängt, wo das Leadership greifen sollte, braucht es natürlich den Wandel im Gedankengut, dass wie klar ist, warum bewegen wir uns in die Richtung. Warum ist es relevant, dass wir Ressourcen sparen? Warum können wir nicht einfach alle Grundlagen aufbrauchen, weil nämlich noch Generationen nach uns vielleicht auch noch gerne Grundlagen hätten, oder? Und für das braucht es quasi wie eine persönliche Entwicklung. Und da eignet sich die IDGs, die Inner Development Goals, hervorragend für zum mit Top-Management, mit Gremien zu arbeiten, auch vielleicht einmal Fußabdruckrechner einsetzen, wäre eine Pflicht eigentlich für jeden, der eine Unterschrift macht unter einen Nachhaltigkeitsbericht, dass er für sich selber auch mal seinen persönlichen Fußabdruck online berechnen würde. Das ist so eine Aussage von mir. Wir hätten manchmal A und O und vielleicht manchmal vor Ort würde ein bisschen anders aussehen.
Also vielleicht noch schnell oder für unsere Zuhörenden, die IDGs, da geht es um Selbstreflexionsfähigkeit, geht es um Kollaborationsthemen, um ganz viele Tätigkeiten und Kompetenzen eigentlich noch nötig sind, um eben auch Nachhaltigkeitsziele können zu erreichen. Und wir können sehr gerne in den Shownotes dort entsprechend einen Link reintun für die Zuhörenden, die das Konzept noch nicht so gut kennen.
Finde ich super. Du hast eine Pionierrolle von der KMUs gefordert, jetzt, wenn man so will, oder würdest du dir wünschen, du bist aber auch selber in eine Pionierrolle reingekommen mit dem Thema People Sustainability. Nicht, dass das Thema an sich komplett neu ist, aber du verpackst es unter diesem Begriff, machst dich sehr stark für das Thema und versuchst es so vorwärts zu bringen. Wie ist das für dich, in so einer Pionierrolle reinzugehen, ganz persönlich?
Ja, also ich bin sicher auch jemand, der mit diesen IDGs selber arbeitet, weil du brauchst ein starkes Inner Standing, oder? Also du wirst natürlich auch vielleicht anfänglich überhaupt nicht verstanden mit dem, was du aussagen willst. Und es kann dir vielleicht Mengen auch in der Argumentation gar nicht folgen. Aber gleich hast du es klar vor Augen und also du spürst es in dir innen, das muss der Weg sein. Ich bin total überzeugt von dem, oder? Und ich glaube, das Standing brauchst in einer Pionierrolle, und sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht lässig. Also das ist oftmals zermürbend, es ist auch überhaupt nicht wirtschaftlich, man verdient also mit einer Pionierrolle nichts. Das ist Herzblut, das man da drin steckt, und einfach Überzeugungskraft. Ja, also wie soll ich sagen, wenn du mich fragst, wie ist es, in so einer Pionierrolle zu sein? Einerseits ist es super, weil du hast wie so eine intrinsische Motivation und du hast so einen inneren Wegweiser. Das braucht es und dort müssen wir gehen. Und du verlässt dich auf dein Bauchgefühl und du treibst das voran. Und das zeigt sich immer mehr, dass das konzeptionell auch einen Sinn ergibt und einen Mehrwert schafft. Und auf die andere Seite ist es natürlich total energiefressend und überhaupt nicht irgendwie gewinnbringend. Also ja, das ist so zusammengefasst, wie Sie sagen, so die beiden Seiten von dieser Medaille, Pionierrolle. Ja.
Ja, vielleicht möchte ich da gleich noch einhaken, oder? Also wir sagen ja in diesem Podcast auch sehr stark, eben, es lohnt sich eben einfach mal anzufangen, unternehmerische Chance. Und ja, ich sehe absolut die Punkte in deinen zwei Teilen. Und gleich glaube ich, oder glaubst ja du wahrscheinlich auch, dass es langfristig sich auch unternehmerisch lohnen kann, jetzt die Pionierrolle aufzubauen. Und ja, langfristig, dass das eben ein Thema ist, das sich nicht nur aus der inneren Überzeugung allein lohnt, sondern einfach auch irgendwo Wert wird generieren, oder?
Genau, also unternehmerisch betrachtet, absolut wird sich das auszahlen. Das ist ja darum, warum ich so hartnäckig an diesem Thema bleibe. Da rede ich aber unternehmerisch natürlich nicht von mir als Solopreneur, oder? Ich tue das als ein bisschen Pionierin einfach vertreten, das Thema, und möchte das reinbringen und das Bewusstsein noch mehr stärken in den Unternehmen. Ob sich das für mich langfristig wird auszahlen, ja, wahrscheinlich einfach, weil ich thematisch auf meinem Pfad bin und meinem Herzblut entspricht und mich zufrieden macht. Dadurch kann ich auch ein höheres Wohlbefinden, oder? Nicht, ja, aber für die Unternehmen selber, wenn man das versteht, wo die demografische Entwicklung vor allem da bei uns in der Schweiz hingeht, was sich geopolitisch alles tut und ja, wie der Arbeitsmarkt von der Zukunft wird aussehen, dann bin ich felsenfest überzeugt, hey, investiert in das. Das sichert euch das langfristige Überleben, selbst wenn irgendwelche Märkte aus welchen politischen Gründen auch immer wegfallen. Die ganzen Skills von euren Mitarbeitenden, die Erfahrungswerte, die eure Mitarbeitenden über all die Jahre in euren Betrieb aufgebaut haben, wenn ihr mit all denen ad hoc ein Meeting macht in einer Krisensituation, da bin ich sicher, da findet ihr die Türen raus aus der Krise. Oder? Und darum, ich bin da felsenfest davon überzeugt, das lohnt sich, das Engagement in die eigenen Mitarbeitenden.
Ganz herzlichen Dank dir, Sarah, für die Einblicke in das Thema. Ich wünschte mir, dass wir allen mit ganz festen Zahlen einfach könnte sagen, darum lohnt sich, das kann man nicht, das ist schwierig, aber man kann dir zuhören und sich überzeugen, warum es sich lohnt. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema und bin sehr froh, haben wir dich heute hier in diesem Podcast dabei gehabt.
Hey, danke vielmals euch beiden für die Einladung. Es hat mir sehr Spass gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen entführen in die Welt vom Zwischenmenschlichen im unternehmerischen Kontext. Ja, merci vielmals.